legt. Hier in diesen Hügeln wird er jagen im nächsten Mond, so sagte er mir selbst. Shirkan war der Tiger, der an den Ufern des Waingunga-Flusses lebte, ungefähr 20 Meilen entfernt.
Dazu hat er kein Recht, brauste Vater Wolf auf. Nach dem Gesetz des Dschungels darf er seine Jagdgründe nicht wechseln ohne vorherige Ankündigung. Alles Wild wird er uns vergrämen auf 10 Meilen im Umkreis und ich muss jetzt jagen für 2.
Seine Mutter nannte ihn nicht ohne Grund Langri, den Lahmen. Lahm auf einem Fuß ist er von Geburt an. Darum reißt er auch nur Rindvieh. Die Dörfler am Waingunga sind zornig über ihn und jetzt kommt er hierher und wird unsere Dörfler aufbringen. Um seinetwillen werden sie den Dschungel ausräuchern, wenn er schon wieder weit fort ist. Wir aber und unsere Jungen müssen dann flüchten, wenn das Gras in Brand gesteckt ist. Wahrlich sehr dankbar sind wir ihm, dem großen Shirkan.
»Soll ich ihm vielleicht euren Dank überbringen?« fragte Tabaki.
»Pack dich!« schnappte Vater Wolf. »Geh zu deinem Herrn und Meister! Unheil genug hast du gestiftet in einer Nacht!«
»Ich gehe«, sagte Tabaki gelassen. »Da könnt ihr ihn schon hören, den Shirkan, drunten im Dickicht. Die Botschaft konnte ich mir sparen.«
Lauschend spitzte Vater Wolf die Ohren. Dann vernahm er unten im Tal, das sich zu einem kleinen Bach hinabsenkt, das ärgerliche, schnarrende, näselnde Gewinsel eines Tigers, der nichts erbeutet hatte und den es nicht kümmert, dass alles Dschungelvolk sein Missgeschick erfährt.
»Der Narr, der«, knurrte Vater Wolf, »die Nachtarbeit mit solchem Lärm zu beginnen. Glaubt er etwa, dass unsere Böcke ebenso dumm sind wie seine fetten Ochsen am Waingunga-Fluss?«
»Still«, sagte Mutter Wolf. »Still, Alter. Hörst du denn nicht? Weder Ochse noch Bock hetzt er heute. Einen Menschen jagt er.«
Das Gewinsel des Tigers ging nun über in ein langgezogenes, summendes Schnurren. So laut und doch so unbestimmt, dass es schien, als käme es aus allen Himmelsrichtungen zugleich. Das war das Summen, das den Holzfällern und Zigeunern, die in den Lichtungen rasten, das Blut erstarren lässt. Kopflos fliehen sie dann, stürzen wie von Sinnen davon, oft gerade hinein in den flammenden Rachen des Tigers.
»Menschen«, wiederholte Vater Wolf und fletschte seine weißen Zähne. »Puh, gibt es denn nicht genug Gewürme und Frösche in den Sümpfen, dass er Menschen fressen muss? Und noch dazu in unserem Gebiet.«
Das Gesetz des Dschungels, das nichts ohne guten Grund vorschreibt, verbietet den Tieren, Menschen anzugreifen. Mit der einzigen Ausnahme, wenn ein Tier seine Jungen das Jagen und Töten lehrt. Das aber darf nur abseits geschehen, niemals in den Jagdgründen des eigenen Rudels oder Stammes. Der wahre Grund dafür ist, dass früher oder später, wenn ein Mensch getötet wird, die Bleichgesichter auf Elefanten anrücken, mit Büchsen bewaffnet, begleitet von Hunderten von braunen Dienern mit Gongs, Raketen und Fackeln. Dann haben alle im Dschungel zu leiden. Die Tiere aber geben als Grund an, dass der Mensch das schwächlichste und wehrloseste aller Geschöpfe ist. Daher sei es unsportlich, ihn anzugreifen. Sie sagen ferner, und das ist die Wahrheit, vom Menschenfleisch würden sie räudig und verlören ihre Zähne. Lauter wurde das Schnurren und endete plötzlich in einem scharfen, tiefkehligen beim Aufsprung des Tigers. Dann ertönte Geheul, untigerisches Geheul und Gemaunz von Shirkan.
»Er hat gefehlt«, sagte Mutter Wolf. »Was war es?«
Vater Wolf trabte ein paar Schritte vor die Höhle und vernahm das wütende Geheul Shirkans, der in den Büschen im Talgrund herumfegte.
»So ein Dummkopf«, brummte Vater Wolf. »In das Feuer eines Holzfällers ist er gesprungen und hat sich dabei die Pfoten verbrannt. Tabaki ist bei ihm.«
»Etwas kommt den Hügel herauf«, flüsterte Mutter Wolf und stellte einen Lauscher hoch. »Aufgepasst!«
Im Gebüsch raschelte es leise, und Vater Wolf duckte sich zum Sprunge bereit. Dann aber geschah etwas höchst Seltsames. Der Wolf war gesprungen, bevor er sein Ziel erkannt hatte, und wollte sich nun plötzlich mitten im Sprung aufhalten. Die Folge war, dass er 4 oder 5 Fuß kerzengerade in die Luft schoss und fast auf derselben Stelle landete, von der er abgesprungen war.
»Ein Mensch«, stieß er hervor. »Ein Menschenjunges! Sieh nur!«
Gerade vor ihm, an einen niedrigen Zweig geklammert, stand